Gott, du bist größer. Und wir wollen dir dafür heute Morgen danken, dass du Sieger in Ewigkeit bist, dass du der Große bist und dass es gut ist, mit dir zu leben. Und wir wollen heute Morgen in diesem Gottesdienst wirklich deine Größe und deine Kraft feiern, mit dir zu leben. Das ist wirklich der Knaller. Ich danke dir, Herr, dafür. Danke für diese Botschaft, in die uns heute Morgen die Kigo-Band mit hineingenommen hat. Und sie hat unser Herz erreicht. Danke, Herr, dafür. Amen. Amen. Einen ganz dicken Applaus für unsere Kigo-Band. Welch eine starke Botschaft heute Morgen im Lobpreis. Mit Gott zu leben, das ist wirklich der Knaller. Ihr merkt, das hat mich auch besonders angesprochen, dieser Gedanke. Und dieser letzte Refrain, den wir gesungen haben, mein Gott ist größer. Wie cool ist das denn? So ist unser Gott. Er ist stark. Er ist mächtig. Ich finde es richtig gut, dass wir mit Gott leben können. Ein ganz herzliches Willkommen an euch, die ihr am Bildschirm daheim seid, aber auch hier im Saal von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr heute Morgen hier seid. Es ist ganz was anderes, euch mit hier dabei zu haben, als damals, wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo hier nur die leeren Stühle waren und ein paar Techniker die minimalistischste Besetzung, die wir hinkriegen konnten. Und ich freue mich, dass Dinge sich weiter geöffnet haben. Auch, dass es hier, so haben wir gestern in der Presse gelesen, in Velbert keine bestätigten Corona-Fälle mehr gibt. So stand es zumindest im Internet. Wir sind auch dankbar, dass wir in unserer Gemeinde davon verschont geblieben sind und wir geben Gott die Ehre darüber. Und ich hoffe auch, dass es dir daheim gut geht, wo auch immer du zuschaust uns heute Morgen. Wir sind nach wie vor in unserer Predigtreihe mittendrin. Das war so das Leitwort, was wir gehabt haben und was uns auch heute Morgen leiten soll. Wir haben zum Thema Pfingsten eine Predigt gehört über den Heiligen Geist, über die Taufe im Heiligen Geist. Und am letzten Sonntag ging es um das Gebet unter der Überschrift, wenn ihr betet. Und heute Morgen wollen wir Lukas Kapitel 11 aufmachen. Ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel nehmt oder euer Handy nehmt und dass ihr diese Geschichte in Lukas Kapitel 11, wo Jesus über das Gebet spricht, mitverfolgt, wenn ich jetzt da durchgehe. Ich möchte die einleitenden Verse dafür lesen. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald, gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und lasst nicht zu, dass wir in der Versuchung nachgeben. Er sagte ihnen noch mehr über das Beten und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zu diesem Beispiel kommen wir später. Ich habe aus der Neues Leben Bibel gelesen und ihr merkt von der älteren Luther-Übersetzung, wenn wir das Vater Unser im Kopf haben, dann ist das etwas freier hier formuliert. Aber es hilft, wenn wir eine andere Übersetzung haben, auch nochmal tiefer über den Inhalt nachzudenken. Bevor ich aber auf das Thema des Gebets, das mich auch anhand dieser Bibelstelle schon die ganze Woche beschäftigt hat, bevor ich darauf komme, möchte ich euch heute Morgen ein wenig in unser Familienerleben von gestern mit hineinnehmen. Wir haben seit vielen Jahren einen Feigenbaum. Dieser Feigenbaum begleitet uns, seitdem Petra ihn geschenkt bekommen hat. Sie hat ihn von einer ihrer Connect Groups geschenkt bekommen, als sie diese aufgegeben hat. Also Connect Groups heißen diese Kleingruppen hier bei uns in der Gemeinde. Andere sagen Hauskreise oder Kleingruppen dazu. Übrigens an dieser Stelle, wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, dann such dir eine unter connect.cgfelbert.de. Hast du eine Liste von etwa 40 Kleingruppen, wo du schauen kannst, welche für dich passend ist. Und auch jetzt unter Corona-Bedingungen haben wir es ermöglicht, dass Kleingruppen sich auch wieder hier bei uns in unserem Gemeindehaus treffen können. Also sie hatte diesen Feigenbaum geschenkt bekommen von ihrer Connect Group und seitdem begleitet uns dieser Feigenbaum. In München haben wir ihn im Sommer immer in unseren Garten rausgestellt und im Winter hatte er einen Ehrenplatz in meinem Büro. Eigentlich, ehrlich gesagt, hat er mich da im Büro gestört, weil er wurde immer größer und hat zu viel Platz weggenommen. Und ich hätte am liebsten mit diesem Feigenbaum getan, wie Jesus mit dem Feigenbaum getan hat. Wenn du diese Geschichte nicht kennst, was Jesus mit dem Feigenbaum getan hat, aus anderen Gründen natürlich, dann solltest du sie unbedingt mal nachlesen. Im Johannesevangelium findest du diese Geschichte. Aber er hat uns begleitet und er durfte auch mit nach Felbert umziehen. Und in Felbert, da geht es ihm richtig gut. Er steht, ja, Halleluja, das passt dir jetzt gut, Dieter. Vielen Dank für die Ermutigung. Wo steht er normalerweise? Wir haben einen großen Flur und in diesem großen Flur gibt es eine Lichtkuppel. Wer schon mal bei uns zu Hause war, der weiß das sicher. Und da kommt ganz viel Licht rein. Unter dieser Kuppel steht er und er entwickelt sich prächtig. In diesem Jahr hat er drinnen ungefähr 20 Feigen, reife Feigen gebracht. Und wir haben in den letzten Wochen fast zu jedem Mittagessen zum Nachtisch Feigen gehabt. Und ich fand das richtig gut. Und meine Frau war voll begeistert davon. Wir hätten uns das nicht denken können, dass er Feigen, so viele Feigen bekommt. Aber gestern am frühen Morgen hat meine Frau entschieden, jetzt muss er nach draußen raus. Die Feigen sind jetzt alle da und wir bringen ihn jetzt nach draußen raus. Das wird zur Folge haben, dass erstmal wieder alle Blätter abfallen, denn das passiert dann normalerweise, sodass nur noch ein Gestrüpp übrig bleibt. Aber ich sage dir, die Blätter dieses Feigenbaums, die kommen wieder. Das haben wir schon mehrfach jetzt erlebt. Und gestern Morgen hat Petra dann den nach draußen geschafft. Und das war schon richtig schwer. Der steht auf so einem Rollbrett und wenn wir ihn dann nach draußen bringen, dann müssen wir das immer gemeinsam tun, weil der Topf schon sehr groß war. Aber Petra meinte schon seit längerer Zeit eigentlich, dieser Topf ist zu klein. Und sie hatte bei einem der Discounter einen größeren Topf gekauft. Nein, das ist nicht dieser Topf, den ihr jetzt auf dem Bild seht, sondern es war eine Zwischengröße, die sie vorgesehen hat. Und dann hat sie gestern Morgen die Wurzel ein bisschen geschnitten und abgehackt, sodass er in den neuen Topf reinpasste, aber hat dann gemerkt, nee, eigentlich ist dieser neue Topf auch viel zu klein. Und so ist sie kurzerhand dann zu einem der bekanntesten Baumärkte hier in Felbert gefahren und da hat sie dann diesen Topf gekriegt. Und ihr seht jetzt an der Größe, verglichen zum Einkaufswagen, der daneben steht, der Topf ist richtig groß. Das ist nämlich der allergrößte, den sie kriegen konnte. Und am nächsten Bild könnt ihr das auch noch mal genauer sehen. Da ist nämlich der Vergleich zu Petras Schuhgröße, dass ihr ungefähr wisst, in welchen Dimensionen wir hier uns bewegen. Also nicht nur so ein kleines Töpfchen, das wäre für deine Orchidee ein viel zu großer Topf. Aber für den Feigenbaum genau die richtige Größe. Denn die Wurzeln hatten den ganzen Topf schon ausgefüllt und es war keine Erde mehr da, dass er sich jetzt weiterentwickeln konnte. Wenn du ein bisschen einen grünen Daumen hast, dann weißt du jetzt, wovon ich rede. Manche können sich jetzt gar nicht viel darunter vorstellen, aber du weißt, dass du ab und zu genau das tun musst, was hier geschehen ist, nämlich du musst umtopfen. Du musst dir etwas Neues einfallen lassen für deinen Topf, dass es möglich ist, dass die Blume weiter wachsen kann. Und meine Nachricht heute Morgen, meine Botschaft an dich heute Morgen, an viele von uns, aber ich glaube an einige sehr persönlich und an einige auch am Stream sehr persönlich. Du brauchst einen größeren Topf. Was meine ich damit? Ich glaube, dass Jesus dich heute Morgen einlädt, was das Gebet angeht, einen größeren Topf zu haben. Ich lade dich ein, mit mir gemeinsam darüber nachzudenken, was das für dich bedeutet, einen größeren Topf zu haben. Willst du dich heute Morgen darauf einlassen? Lehre uns beten. Jesus hat mit seinen Jüngern über dieses Thema gesprochen und er hat es ihnen so vor Augen gemalt, was das bedeutet. Ihr müsst es lernen zu beten. Ah, das können wir doch, Jesus. Ist doch überhaupt kein Problem. Was soll das ganze Thema denn überhaupt? Es ist wichtig, dass du genau diese Bitte Jesus gegenüber aussprichst und sagst, Herr, lehre mich beten. Ganz demütig. Wenn ich über meine persönliche Entwicklung nachdenke, dann bin ich an vielen Punkten gewesen und auch besonders so in der jungen Phase, wo ich gedacht habe, ja, ich kann beten. Ich habe das gelernt. Ich kann ganz gut formulieren. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wenig ich eigentlich beten kann. Und wie stärker diese Bitte kommen muss, Herr, lehre mich beten, lehre uns beten. Das bedeutet nicht unbedingt in erster Linie mehr zu beten. Darum geht es mir heute Morgen nicht, weil mit dieser Predigt mehr zu beten, in einer Aufforderung zu sein, da trifft man immer, weil wir eigentlich alle, inklusive meiner Person, zu wenig beten. Also wenn man ein gutes Thema nehmen will, wo man Leute treffen kann, dann darüber zu reden, mehr zu beten. Nein, das will ich nicht. Ich will da auch keinen moralischen Druck oder sowas machen. Darum geht es mir überhaupt nicht heute Morgen. Sondern es geht mir darum, dass dein Gebetsleben, die Qualität deines Gebetes, so etwas wie ein größerer Topf ist. Etwas, wo du merkst, da ist mehr an Substanz für dich da, damit sich in deinem Leben geistlich mehr entwickeln kann. Ich habe vorhin über die Orchidee gesprochen. Ja, wir nehmen so einen Riesentopf nicht für eine Orchidee. Aber da, wo etwas Größeres wachsen soll, brauchen wir einen größeren Topf. Natürlich, ich weiß, das Bild hinkt. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht im Vorfeld. Aber versuch mal so diesen Bildpunkt zu nehmen und lass dich heute Morgen darauf ein, indem du sagst, ich will mir von Gott einen größeren Topf schenken lassen. Ich will mich umtopfen lassen, was mein Gebet angeht. Nicht, dass du dir Mühe geben musst dabei, sondern dass Gott, so wie die Petra das gemacht hat, bei der Größe des Baumes musste ich ihr helfen, wie Gott dich nimmt und dich in ein neues Gefäß hineinsetzt und wie die Substanz des Gebetes in deinem Leben wächst. Willst du dich heute Morgen darauf einlassen? Und etwas Zweites möchte ich auch noch sagen. Das gilt jetzt nicht für viele, aber für einige wenige, die hier sind, beziehungsweise die das am Stream hören. So wie die Petra, hast du schon im Vorrat einen Topf gekauft. Du verstehst dieses Bild, was ich damit meine. Du hast Vorbereitungen getroffen. Es gibt schon etwas Größeres, aber ich möchte dir heute Morgen ganz persönlich sagen, Gott möchte dich ermutigen, dass du größer denkst, dass du noch größer denkst und dass du in das hineinkommst, was er für dich vorbereitet hat. Und er sagt zu dir, es gibt noch mehr. Und du darfst diese Erfahrung machen. Er nimmt dich und setzt dich von A nach B. Ich bin sehr begeistert darüber zu sehen, was in unserer Gemeinde aktuell im Gebet geschieht. Wir haben das als Älteste so formuliert. Alles, was wir tun, soll aus dem Gebet geboren sein und im Gebet verwurzelt sein. Wir werden euch demnächst noch mehr darüber geben. Das ist uns ganz wichtig, nicht, dass wir hier in Aktionismus verfallen. So haben wir auch heute Morgen hier vor diesem Stream gebetet. Du hast zu Hause gebetet, jeder von uns hat das vielleicht getan. Alles, was wir tun, soll im Gebet verwurzelt sein, soll in diesem Topf des Gebetes drinne sein. Aber Gott sagt dir heute Morgen, ich habe einen größeren Topf für dich. Und es gibt noch größere, als die du dir vorstellen kannst. Lass dich umtopfen. Lehre uns beten, Herr. Die Jünger waren davon total angesprochen, als sie Jesus gesehen haben. Und sie haben gesehen, dass Johannes das auch getan hat. Er hat seinen Jüngern das beigebracht, wie es geht zu beten. Und Jesus nennt ihnen dann dieses einfache Gebet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ganz viele Menschen in unserem Land kennen dieses Gebet, auch wenn sie sonst nicht viel mit Glauben zu tun haben. Aber diese einfache Möglichkeit ist ein erster Schritt, wie man beten kann, wenn einem sonst nichts einfällt. Vater unser, der du bist im Himmel. Wenn Jesus über das Gebet spricht, dann möchte ich als ersten Punkt hier nennen, Jesus, lehre uns nicht nur zu beten, sondern lehre uns, beziehungsorientiert zu beten. Jesus spricht seinen Vater an und er lehrt uns, seinen Vater anzusprechen. Wir alle wissen, was das für eine große Bedeutung hat, einen Menschen als seinen Vater ansprechen zu können. Und es gibt Menschen, die leider diese Möglichkeit nicht haben, weil sie ihren Vater nicht kennen oder eine persönlich schlechte Erinnerung an ihn haben. Euch möchte ich besonders an dieser Stelle ansprechen. Du darfst deinen Papa im Himmel ansprechen. Und wenn wir dieses Gebet anschauen, dann sehen wir, dass es nicht in erster Linie um die Bitten geht, sondern es geht um diese Beziehung. Wie ist das in deinem Gebet? Viele Menschen orientieren sich an Anliegen. Ich nenne das gerne so, sie beten anliegenorientiert. Und wenn sie nicht wissen, wofür sie beten sollen, meinetwegen für die kranke Oma oder irgendeinen anderen, eine andere Situation, die schwierig ist, dann fällt es ihnen schwer zu beten. Ein größerer Topf heute Morgen für dich könnte sein, dass du beziehungsorientiert anfängst zu beten. Dich an den Vater im Himmel wendest als deinen Papa. Papa weiß schon. So habe ich es das letzte Mal zu diesem Thema gesagt. Ja, das stimmt. Er weiß, was wir brauchen. Und wenn wir beten lernen, dann wollen wir als erstes beziehungsorientiert beten lernen. Ich ermutige dich dazu. Und wenn du dann in diesem Gebet weitergehst, dann merkst du, dass erst dann die Anliegen kommen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da geht es dann nochmal wieder um die Beziehung. Jetzt nicht um die Beziehung zu Gott, sondern um die Beziehung zueinander. Anliegenorientiert, beziehungsorientiert. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, beziehungsorientiert zu beten, dann darfst du das heute lernen. Darf ich das noch ein bisschen praktischer machen, was das bedeutet? Das Lied zum Beispiel gerade eben, das war beziehungsorientiert. Mein Gott ist größer. Er hat alles in der Hand. Da sagen wir Gott, du bist super. Du bist wunderbar. Es ist mega genial, mit dir zu leben. Es ist der Knaller. Wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, dann ist das in der Regel nicht anliegenorientiert. Ja, ich weiß, manche haben dann verdeckte Anliegen und wollen da was von ihr. Nein, darum geht es nicht, sondern es ist beziehungsorientiert. Ich möchte, dass sie das weiß. Und wenn du das zu jemand anders sagst, du, ich mag dich, dann ist das beziehungsorientiert. Und so ist auch Lobpreis. Wenn wir Gott die Ehre geben, mein Gott ist größer, dann ist das ganz stark beziehungsorientiert. Ich lade euch ein, euch in diesen größeren Topf der Beziehungsorientierung eintopfen zu lassen und von Gott diese Veränderung schenken zu lassen. Als Jesus mit dem Vater unser fertig ist, sagt er, jetzt will ich euch noch ein weiteres Beispiel zeigen. Und er lehrt uns einen weiteren Punkt im Gebet, nämlich das freundschaftliche Beten. Auch das kann so ein größerer Topf für dich sein. Manche empfinden Beten als eine Pflicht. Du musst beten. Und das wollen sie eigentlich gar nicht so gerne. Manchmal habe ich so das Empfinden gehabt, als ich Kind war, dass meine Eltern das von mir erwarten würden. Ich muss beten. Vielleicht befindest du dich auch so in dieser Phase. Du musst beten. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Du musst überhaupt nichts. Sondern aus der Beziehung zu Gott entsteht dieser freundschaftliche Wunsch. Ich wende mich an Gott als an einen Freund. Er sagte ihnen noch mehr über das Beten und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Wir befinden uns jetzt in Vers 5, wenn du in deiner Bibel mitverfolgst. Angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um 3 Brote zu bitten. Ihr erklärt ihm, ein Freund von mir ist unerwartet gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Mit wem kann man das tun? Wen kann man um Mitternacht besuchen und sagen, kannst du mir 3 Brote leihen? Der Oliver steht hier direkt hinter der Kamera vor mir. Olli, dürfte ich zu dir kommen um Mitternacht? Was würde deine Frau sagen, wenn ich dich bitten würde um 3 Brote? Oh. 11 Uhr ist okay. Also Mitternacht, das ist schon eine Grenze für uns. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch trauen würdet, zu mir nach Hause zu kommen. Also eigentlich ist das kulturell bei uns heute ein No-Go, das zu tun. Man muss also mindestens vorher anrufen. Und wenn man nicht jemand auf dem Handy erreicht, dann geht man nicht hin. Ja? Also so hat sich das zumindest bei euch entwickelt. Ich erinnere mich an, vor etwa 20 Jahren war das, da war ich in Russland, das war eines meiner ersten Einsätze, den ich damals in Russland gemacht habe. Ich war immer wieder in Russland und habe dort auf Bibelschulen unterrichtet. Und dann waren wir in einem anderen Ort zu Besuch und der Pastor sagte dann, ich habe mir das dann übersetzen lassen, ja, wer mit auf unsere Bibelschule kommen möchte, der Pastor Frank unterrichtet da, der kann jetzt in unserem Bus mitfahren. Und dann haben sich doch tatsächlich 3, 4 Leute entschieden, spontan mitzukommen. Also Handy hatten die damals nicht. Ja? Und ich habe gedacht, wie wird er das wohl jetzt lösen? Die müssen ja auch irgendwo unterkommen. Ja? Und er hat das dann ganz auf die sehr direkte Art gemacht. Er ist zu Leuten aus der Gemeinde nach Hause gefahren, hat bei denen geklingelt, hat die, das war schon nach Mitternacht, aus dem Bett geholt und gesagt, könnt ihr bitte diese 3 Geschwister aufnehmen? Die sind mitgekommen und die wollen mit auf unserer Bibelschule sein. Also das fand ich schon ein bisschen stressig. Das wäre schon damals gemäß unserer Kultur nicht so ganz okay gewesen. Jetzt stellt euch mal das vor. Ich würde mir das bei euch erlauben. Ja? Ute, ich komme zu dir nach Wuppertal, ja, und klingel dann, stehe vor deiner Tür, völlig unangemeldet und sage, ich habe hier 3 Gäste, könntest du sie bitte aufnehmen? Irina, ich glaube, du würdest das tun. Ja, ja, Daumen hoch, ja, sehr gut. Aber das fordert uns heraus. Das kann man nicht mit jedem tun. Das kann man nur mit einem Freund tun. Und ich weiß genau, wen ich um etwas bitten kann und wo ich diese tiefe Beziehung nicht habe, wo ich eher vorsichtig sein muss und eher vielleicht zurückhaltender sein muss. Zu einem Freund kann man ganz offen kommen. Und Jesus sagt, bitte, wenn ihr betet, dann dürft ihr beten, wie wenn ihr zu einem Freund kommt, den man um Mitternacht aus dem Bett klingelt, weil ein anderer Freund eine Not hat. Auch das ist natürlich ungewöhnlich, dass jemand da um Mitternacht kommt und sagt, ich brauche Quartier. Ihr merkt, da ist ganz viel drin in dieser Geschichte. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht hier um das Menschliche, dass wir das als ein Bild nehmen, um es auf das Göttliche zu übertragen. Wie ist unser Gott? Er ist wie ein Freund. Herr, lehre uns, dieses freundschaftliche Gebet so mit dir umzugehen, Herr, uns so in dieser Beziehung zu sein. Magst du dich heute Morgen umtopfen lassen in diese Art des Gebetes hinein? Aber es bleibt nicht nur beim Freundschaftlichen, sondern es soll noch weitergehen. Das Eindringliche, das Unverschämte. Dann ruft der Freund, Vers 7, aus dem Schlafzimmer, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon für die Nacht verriegelt und wir liegen alle im Bett. Um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Also wenn du im Bett liegst, ist das normalerweise überhaupt kein Problem, dass du aufstehst und dass du aus deinem Bett herauskommst, um mir zu helfen. Weil heute ist das ja ganz anders. Aber damals, wenn sie da die Tür verriegelt hatten, das war meistens ein größerer Eck, die hatten noch keinen Chip oder so, mit dem sie das machen konnten. Die mussten richtig Aufwand treiben, um ihre Türen zu verriegeln. Und sie lagen in der Regel alle in einem Bett. Das war so ein Wohn-Schlafraum. So, also der Hausherr vielleicht ganz hinten im letzten Bett oder an der hintersten Kante des Bettes, vorher die Frau und dann daneben alle Kinder. Kannst du dir sowas vorstellen für deine Familie zu Hause? Nein, wir können uns das nicht vorstellen, weil wir eine andere Kultur haben. Aber so ist es gewesen. Und jetzt, denk mal, der Freund musste aus dem Bett rausklettern, um an die Tür zu kommen. Und draußen steht der und klopft immer weiter. Und gib nicht auf. Hey Pastor, komm raus. Ich brauche um Mitternacht deine Hilfe. Ja, irgendwann lässt man sich dann erweichen und hingehen. Aber es geht hier um das Gebet. Es geht um das eindringliche und das unverschämte Gebet. Magst du dich damit hineinnehmen lassen in diese Art des Gebetes? Jesus will dich heute Morgen umtopfen, dass du ein bisschen resoluter im Gebet bist. Und dass du dranbleibst und sagst, ja, ich will beten. Ich will da richtig reingehen. Und nicht nur so, ha, vielleicht, und es könnte ja sein. Und Jesus lehrt uns, dass wir beharrlich beten sollen. Nicht nur eindringlich und unverschämt, denn das ist manchmal ja auch so fast ein bisschen unverschämt, so zu jemand zu kommen. Aber wir dürfen so zu Gott kommen, ohne Rücksicht. Und sagen, Herr, bitte, hilf, gib mir. Ich brauche etwas von dir. Beharrlich zu beten bedeutet, dran zu bleiben, nicht aufzuhören. Und der Freund, so heißt es hier, wird am Ende dann aufstehen. Weswegen? Nicht aus Freundschaft heraus, sondern weil sein guter Ruf auf dem Spiel steht. So vergleicht Jesus unseren Vater im Himmel. Sein guter Ruf steht auf dem Spiel. Aber ich glaube, Gott wird auch als Liebe und Freundschaft zu uns reagieren. Und deswegen sagt er, und das ist ein weiterer Topf, eine weitere Topfgröße, die ich heute Morgen für uns habe. Du darfst mit einer Selbstverständlichkeit beten. Selbstverständlichkeit heißt, Vers 10, denn wer bittet, der wird erhalten. Wer sucht, der wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Wir kennen das aus Matthäus 7, Vers 7. Wenn du diesen Vers nicht auswendig kennst, solltest du ihn unbedingt auswendig lernen. Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan. Diese Selbstverständlichkeit ist für dich auch so etwas wie ein größerer Topf, zu dem ich dich heute Morgen einlade. Lass dich umtopfen in diese Selbstverständlichkeit hinein, die Gott für dich vorbereitet hat. Und er ermutigt dich, dass du so betest und dass du erlebst, wenn ich bitte, werde ich empfangen. Und jetzt habe ich eine kleine Aufgabe für dich. Denk mal so über die Story deines Lebens nach, über den roten Faden deines Lebens. Ist dieser Vers in deinem Leben Wahrheit geworden? Ich meine, bitte nicht nur über die letzten 2 Tage nachdenken. Wir sind da manchmal zu kurz kurzlebig oder denken zu kurzlebig, sondern denk mal über die ganze Geschichte deines Lebens nach, deine Story, die du mit Jesus gehabt hast und hast. Bei mir sind das schon über 40 Jahre, die ich mit Jesus unterwegs bin. Das ist richtig gut. Ich bin dafür total dankbar. Und ich kann sagen, aus der Long Story, dass es wirklich wahr. Wer bittet, der wird empfangen. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Magst du dich heute Morgen in diesen großen Topf hineinsetzen lassen, das zu glauben, unserem Herrn zu vertrauen? Und Jesus legt noch eins drauf. Er sagt, wenn ihr um den Heiligen Geist bittet, dann wird der Vater im Himmel euch nicht irgendetwas geben. Wenn ihr ihn bittet um den Heiligen Geist, dann wird er euch das Gute geben, was er vorbereitet hat. Lies das mal von Vers 11 bis Vers 13. Wenn du den Vater um einen Fisch bittest, wird er dir keinen Skorpion geben. Und wenn du ihn um den Heiligen Geist bittest, dann wird er ihn dir geben. Liebe Gemeinde, die ihr heute Morgen hier vor Ort seid, liebe Gemeinde am Bildschirm, liebe Gäste, die ihr mit dabei seid, könnt ihr diese Botschaft heute Morgen aufnehmen, euch umtopfen zu lassen? Ihr merkt, es geht mir nicht um mehr Gebet. Es geht mir um diese tiefere Qualität, um diese Erde, dass nicht nur die Wurzeln deiner Nöte und deiner Sorgen in dem Topf sind, deiner Arbeit und das, was an Lebensanforderungen da ist, sondern dass Erde da ist, dass sich etwas ausbreiten kann in deinem Leben. Mehr an Beziehung wünsche ich dir. Mehr an Freundschaft wünsche ich dir. Mehr an Unverschämtheit, an Selbstverständlichkeit wünsche ich dir. An Beharrlichkeit wünsche ich dir. Und mehr an Blick für den Heiligen Geist. Wenn du dich umtopfen lassen möchtest und sagst, das nehme ich heute Morgen, lehre mich zu beten, Herr, dann lade ich dich ein, mit mir jetzt zu beten. Du kannst als einen ersten Schritt deine Augen schließen und dadurch zum Ausdruck bringen, Jesus, ich stehe vor dir. Magst du das gerade jetzt an deinem Platz tun, deine Augen zu schließen? Und so still für dich zu beten, lehre mich beten, Herr. Lehre uns beten, Herr. Wir nehmen das heute Morgen für uns ganz persönlich, was Jesus uns gibt, was er dir gibt. Und wenn du noch einen Schritt weiter mit mir gehen magst, dann lade ich dich jetzt ein, dass du aufstehst an deinem Platz und durch dieses Aufstehen signalisierst, Jesus, hier bin ich. Ich möchte diesen größeren Topf haben. Ich möchte mich von dir da hineinsetzen lassen in dieser inneren Qualität des Gebetes, in dieser freundschaftlichen Beziehung zu dir. Ja, das gilt auch für dich daheim. Auch wenn deine Ehefrau neben dir sitzt oder deine Kinder neben dir sitzen und du denkst, kann ich mir das jetzt erlauben? Ja, du kannst das dir erlauben. Tu das. Steh an deinem Platz auf und nimm dieses Geschenk heute Morgen von deinem Herrn. Ich selber stehe schon, sonst würde ich auch extra aufstehen. Aber ich möchte es auch durch meine Haltung ausdrücken. Ich möchte da hineingetopft werden. Ich hatte letztes Mal über das Gebet der Ehepaare miteinander gesprochen. Vielleicht ist das auch so ein Prozess des Umtopfens, der noch nicht so wirklich vollzogen ist. Ja, du hast darüber nachgedacht in dieser Woche, aber hast nicht die Initiative ergriffen. komm. Ja, manchmal kostet es Mühe, aus dem Bett herauszuklettern, über die anderen rüber zu klettern. Aber es lohnt sich. Es wird Freunden geholfen und es geschieht Geschenk vom Himmel her für dich. Und Vater, so danke ich dir jetzt, dass wir hier beten dürfen, vor Ort. Ich danke dir für die vielen, die heute Morgen hier im Saal aufgestanden sind. Ich danke dir für das, was sie jetzt ausdrücken, dadurch, dass sie aufgestanden sind. Du schaust direkt in die Herzen hinein. Ich sehe diese Motivation nicht, aber du schaust direkt hinein und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du jeden Einzelnen jetzt beschenkst. Schenk du, Herr, diesen größeren Topf. Und ich bete besonders für die du noch etwas Größeres vorbereitet hast, weil du sie in ihrem Dienst, in ihrer Persönlichkeit, in dem, was du durch ihr Leben bewegen willst, ganz stark weiterentwickeln willst. Ich bete für die, die du in eine neue Phase der Berufung hineinführen willst. Und ich spreche zu jemand, der jetzt mir im Stream zuschaut. Du bist gar nicht live dabei, sondern du siehst das später. Und Gott spricht zu dir, dass er dir eine Berufung gegeben hat. Und du ihm dienen sollst. Du sollst dich darauf vorbereiten, in seinem Reich zu dienen, in seiner Gemeinde zu dienen und dich auf einen vollzeitlichen Dienst vorbereiten. Nimm dieses Wort des Herrn an dich. Es ist eine Bestätigung, die Gott dir gibt. Und Vater, ich danke dir dafür, für die Menschen, die du heute Morgen umgetopft hast. Und du füllst jetzt die Erde rein. Du füllst es aus und du gibst neuen Lebensraum. Du gibst neuen Dünger und Qualität zum Wachsen. In Jesu Namen. Wir stehen so einige Momente vor Gott, während unsere Band sich bereit macht, mit uns noch einmal in den Lobpreis hineinzugehen. Wir wollen einfach vor Gott warten und hören auf das, was ihm wichtig ist, was er heute Morgen hineinlegen möchte in dich, in dein Leben, in das Gute, was er für dich vorbereitet hat. Lass uns einen Moment still sein, auch daheim still sein, darüber nachdenken. Ich möchte noch ein Wort für jemanden geben. Du fühlst dich wie in einem Graben, in einer Schlucht von Gott getrennt. Und du verzweifelst fast daran, weil du nicht weißt, wie du diese Brücke über diesen Graben, über diese Schlucht bauen kannst. Aber Gott gibt dir heute Morgen diese Ermutigung. Du brauchst keine Brücke bauen, die Brücke ist schon da für dich. Jesus ist diese Brücke für dich. Und du darfst über diese Brücke gehen. Und du darfst erleben, wie Gott dich beschenkt. Und noch ein konkretes Wort, was auch über die Nachrichten reingekommen ist von jemandem. Du hast Sorgen und Probleme mit deinem Chef. Es ist dir richtig schwer. Aber Gott, der Herr ist mit dir und wenn du ihn darum bittest, wird er dir in dieser Situation helfen, wird dich freisetzen. Nimm diesen Zuspruch heute Morgen so ganz persönlich für dich. Vater, ich bete für die Menschen, die konkret jetzt angesprochen sind durch diese Worte. Ich bete, dass die Ermutigung durch deinen Heiligen Geist geschieht und dass du sie freisetzt und dass wir Zeugnisse hören davon, wie Menschen sagen, ich habe die Brücke gefunden. Konnte über diese Brücke gehen, so wie Daniel uns diesen Erfahrungsbericht am letzten Sonntag gegeben hat, wie sie konkret Heilung erlebt hat. Danke, Herr, für das Gute, was du vorbereitet hast. Jeder Einzelne soll gesegnet sein in deinem Namen, Herr. Wenn du noch ein Gebetsanliegen hast, dann schick mir das bitte auch über die E-Mail-Adresse oder wenn du meine WhatsApp-Nummer kennst, schick es darüber oder an irgendjemand anders, den du aus unserer Gemeinde kennst. Wir werden das mit hineinnehmen in unser Gebetsteam und werden mit dafür beten und auch im Nachgang nach diesem Gottesdienst noch dafür beten, weil wir lokal dann hier noch eine Gebetszeit haben. Schick uns dein Anliegen. Wir nehmen es mit vor Gott. Wollen wir Gott preisen? Du denkst, du kannst nicht so beten. Das ist so, wie wenn du nicht lesen kannst, weil etwas zu klein ist. Aber der Heilige Geist will deine Lesebrille sein und du kannst es. Er wird dir die Augen öffnen. Und dann noch das Wort aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das ist ganz besonders für dich heute Morgen. Er gibt dir Zukunft und Hoffnung. Er hat einen Plan für dich. Und dann möchte ich noch Grüße nach Berlin weitergeben. Ich habe gerade eben eine WhatsApp von einer jungen Türkin aus Berlin bekommen, die unseren Gottesdienst gerade jetzt schaut. Ich grüße dich ganz besonders, möchte deinen Namen hier nicht nennen. Wir haben uns vor einiger Zeit am Flughafen in Berlin getroffen und ich durfte mit dir beten und du hast dein Leben Jesus Christus anvertraut. Und du sprichst heute Morgen hier, dass das eine besondere Ermutigung für uns war, dieser Gottesdienst. Wir freuen uns über deine Rückmeldung und wir wünschen dir, dass Gott deinem Leben ganz starke Begegnung gibt und dass du einfach freigesetzt bist für die Berufung, die Gott mit deinem Leben hat. Und wir können dann gerne persönlich weiter kommunizieren. Danke, dass du dich gemeldet hast. Und ich wollte das noch als eine Ermutigung heute für uns alle weitergeben. Lieber Ben, komm du zu mir und gib uns die Nachrichten, die noch wichtig sind für uns. Danke dir.